Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sicherheitssonntags im Europa-Podcast. Wenn wir an Krieg denken, denken wir oft an Panzer, Raketen oder Soldaten. Doch moderne Konflikte sind häufig deutlich vielfältiger. Wir reden oftmals über Desinformation, Cyberangriffe oder Sabotage oder andere Möglichkeiten, gezielt Einfluss zu nehmen. Viele dieser Angriffe finden bereits heute statt, mitten in Europa, ohne dass wir es so wirklich merken. Wir möchten heute also der Frage nachgehen, wie verwundbar sind unsere Gesellschaften eigentlich? Wie können wir uns schützen? Und wie können wir uns schaffen, dieser modernen Form der Kriegsführung entgegenzuwirken? Mein Gast ist heute Ferdinand Gehringer von FTI Consulting. Er beschäftigt sich intensiv mit Sicherheitsfragen und hybrider Kriegsführung. Ich bin wie immer Florian Schäfer und freue mich jetzt auf diese Aufnahme. Herzlich willkommen, lieber Ferdinand, bei uns im Europa-Podcast.
Hallo Florian, danke dir für die Einladung.
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.
Sehr gerne, Ferdinand. Bevor wir jetzt nochmal inhaltlich in das doch sehr interessante und vor allem auch aktuelle Thema einsteigen, möchte ich einmal mit einer ganz allgemeinen Frage beginnen, nämlich wie können wir uns deine Arbeit bei FTI Consulting vorstellen? Womit beschäftigst du dich konkret und welche Rolle spielen Sicherheitsfragen tatsächlich dabei?
Wir beschäftigen uns bei FTI natürlich rund um die Uhr mit Sicherheitsfragen. Also ich bin in dem Bereich für Verteidigung und Sicherheit, den ich quasi mitverantworte. Und da geht es unter anderem darum, Unternehmen sicherer zu machen, sie sicherer aufzustellen gegen eben diese hybriden Bedrohungen, die du schon angesprochen hast, wo wir auch bestimmt in den nächsten Minuten nochmal ganz, ganz tiefer auch einsteigen werden in einzelne Bereiche. Aber faktisch geht es darum, auch Strategien und Ansätze mit den Unternehmen zusammenzuentwickeln, wie sie sicherer werden, wie sie sich auch auf die Sicherheitslage künftig besser einstellen können, um dann am Ende zu sagen, hey, wir hatten einen Ausfall, wir kommen aber schnell wieder ans Netz oder andersrum, bei uns passieren gar keine Störungen.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Du hast damit quasi schon vorweggenommen, was wir später in der Folge auch nochmal besprechen werden. Wir sprechen hier also nicht nur von staatlichen Akteuren, sondern von einer ganzen Reihe von Akteuren, die beim Thema hybride Kriegsführung zu beachten sind. Jetzt nochmal eine allgemeine Frage, bevor wir dann wirklich versprochen in den Inhalt gehen. Warum beschäftigst du dich schon seit so langer Zeit mit hybrider Kriegsführung? Was hat dein Thema, was hat dein Interesse damals an dem Thema geweckt?
Angefangen hat es eigentlich vor einigen Jahren, da war ich noch für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig mit dem Themenbereich der Cybersicherheit. Also ich habe Digitalisierung war natürlich oder ist immer noch ein Riesending. Ne? Das, glaube ich, ist immer noch in aller Munde und wir haben immer noch die Folgen und Konsequenzen sind spürbar. Aber wir haben ja ganz lange digitalisiert, ohne uns über die Sicherheit auch, über die sichere Art von Digitalisierung zu unterhalten. Und das fand ich eigentlich immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann hat sich das ja in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass man eigentlich das Digitale mit dem Analogen, gerade wenn es um Sicherheitsfragen geht, gar nicht mehr so richtig trennen darf oder gar nicht mehr so richtig trennen sollte. Und dann ist man ganz schnell bei verschiedenen Formen der hybriden Einflussnahme, von hybriden Angriffen. Und so kam es letztlich dazu, dass ich quasi meinen Horizont vom Digitalen, von der Cybersicherheit ausgehend dann geweitet habe.
Ja, hybride Kriegsführung ist mehr als nur Cybersicherheit. Ich glaube, der Begriff hybride Kriegsführung taucht öfters mal in den Medien, auf Social Media und vielleicht auch im Alltag einiger unserer Hörerinnen und Hörer auf. Oft bleibt er allerdings ein bisschen abstrakt. Also ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal von dem Begriff so richtig im Jahr 2014 was gehört und erfahren habe. Jetzt zum Einstieg für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so im Thema sind. Was ist eigentlich hybride Kriegsführung? Was fällt da drunter und warum ist das Thema vielleicht deutlich wichtiger? Du hattest gerade es auch schon mal kurz angeschnitten, als es vielleicht vor 20 Jahren war.
Das sind sehr gute Fragen. Also die hybride Kriegsführung an sich gibt es eigentlich schon ganz, ganz lange, diese Formen zumindest. Es ist mittlerweile tatsächlich so ein Buzzword-Begriff eigentlich, den man verwendet für Methoden, Mittel, die dazu dienen, Einfluss zu nehmen, mit dem Endeffekt, mit dem Ziel, vielleicht politische, aber auch gesellschaftliche Entscheidungen zu beeinflussen. Also die Ziele von diesen Mitteln, und ich komme gleich beispielhaft dazu, welche Mittel das sein können, ist immer auf politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ebenen einzuwirken, die Gesellschaft zu verunsichern, sehen wir häufig in den letzten Jahren vor allen Dingen, sie auch zu destabilisieren, dem Staat zu signalisieren, beziehungsweise der Gesellschaft zu signalisieren, der Staat, den wir gerade angegriffen haben, der ist handlungsunfähig, die können das nicht, wieso vertraut ihr denen überhaupt? Das sind so die Hauptziele und es geht oftmals auch, dann, wenn man es ein bisschen runterbricht, noch darum, Informationen zu sammeln, also Abläufe zu testen von anderen Staaten, von Organisationen, auch von Gesellschaften. Wo sind denn da Schwachstellen? Die kann man vielleicht irgendwann künftig noch mal besser ausnutzen. Das sind so diese Ziele, die diese Formen der Einflussnahme, und dazu gehören zum Beispiel Cyberangriffe, Desinformationsoperationen, also Informationskampagnen mit manipulierten Informationen, Spionage, Sabotage, ganz wichtig, das kann im digitalen, aber auch im analogen stattfinden. Auch wirtschaftlicher Druck gehört dazu. Und das sind alles Formen, mit denen man quasi dieses Ziel erreichen kann, egal welcher Akteur man ist. Und die Besonderheit, vielleicht noch als letzten Gedanken dazu, was die Eigenschaften angeht, dass sie immer unterhalb dieser Schwelle von einer Gewaltanwendung stattfinden, wonach ein Staat dann auch militärisch reagieren könnte. Also das Ziel ist eigentlich, so lange zu testen, Nadelstiche vorzunehmen, dass ein Staat nicht militärisch reagiert. Dass es quasi eben nicht ausreicht, militärisch darauf zu reagieren. Und die Besonderheit daran ist, dass es, und da bin ich mir sicher, dass wir auch noch drauf kommen, dass man ganz schwer auch zurückverfolgen kann, ah, das war jetzt die Person XY oder das war der staatliche Akteur Z. Also das sind immer so verschwommene und verwirrende Operationen oftmals, die es eben ganz schwer machen, das einem Akteur zuzuordnen. Und im Gegenzug, auf der anderen Seite macht es dem Einwirkenden, dem Angreifer, sehr, sehr leicht zu sagen, wir waren das nicht, wir haben damit nichts zu tun. Also wir können ganz schnell die Dinge abstreiten und wir werden es bestimmt noch an Beispielen erörtern.
Ja, das werden wir definitiv tun. Daran jetzt auch noch mal anschließend, wenn wir jetzt über hybride Kriegsführung sprechen. Du hattest gerade zum Beispiel Sabotage erwähnt oder Desinformationskampagnen oder auch Spionage. Dann würde ich jetzt erstmal als Otto-Normalverbraucher glauben, das betrifft mich ja eigentlich nicht, ne? Das betrifft vielleicht eine Regierung oder noch mal das Militär. Warum sollte ich mich jetzt als normaler Bürger, der vielleicht mit solchen Themen nur am Rande zu tun hat, denn mit dem Thema hybrider Kriegsführung auseinandersetzen. Vielleicht ist das Anhören unserer Folge der erste Schritt jetzt erstmal, aber wenn ich noch mehr Interesse habe und darüber hinausgehen will.
Das habe ich so ein bisschen mit den Zielen versucht darzustellen, weil es eigentlich gar nicht darum geht, jetzt diese einzelne Einrichtung zu treffen, sondern der größere Gedanke und das größere Ziel dahinter ist eigentlich zu sagen, ich möchte einen Effekt und eine Wirkung vor allen Dingen in der Gesellschaft hervorrufen. Ich möchte sie eben verunsichern. Und wir sind alle Teil der Gesellschaft, deswegen sind wir eigentlich alle unmittelbar davon betroffen. Auch wenn vielleicht ein Cyberangriff nicht auf unsere Geräte unmittelbar trifft. So kann es aber sein, dass wenn ein Cyberangriff auf eine Kommunalverwaltung beispielsweise ausgeübt wird und der noch erfolgreich ist und dann die kommunale Verwaltung über Wochen oder Monate hin nicht arbeiten kann, dann können keine Sozialversicherungsbeiträge ausgezahlt werden. Dann können keine Kfz-Kennzeichen ausgestellt werden. Man kann mit Eheurkunden ist schwieriger, Geburtsurkunden ausstellen. Also dann sieht man erstmal, wie unmittelbar man eigentlich doch betroffen ist als Person. Und auch wenn beispielsweise ein Sabotageakt gegenüber einem kritischen Infrastrukturbetrieb wie ein Elektrizitätswerk oder ein Umspannwerk beispielsweise vorgenommen wird, dann fällt der Strom bei uns aus. Das heißt, wir sind eigentlich schon davon betroffen, auch wenn wir nicht vielleicht unmittelbar angegriffen werden. So sind die Folgen jedoch immer auf uns gerichtet.
Ja, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer in Berlin, die haben ja Anfang des Jahres zumindest einige Bezirke da schmerzliche Erfahrungen mitgemacht, was das tatsächlich in der Realität bedeuten kann. Und ich glaube, dann wird das, was wir gerade besprochen haben, auch ganz greifbar, was da eigentlich passieren kann. Jetzt unabhängig davon, mal zu sagen, wer dahinter steckt oder was da genaue politische Ziele sind, aber dann wird sowas auf jeden Fall greifbar und erlebbar. Du hattest es gerade auch schon mal kurz angeschnitten, aber das ist, glaube ich, auch noch mal eine wichtige Frage, die wir vielleicht noch mal klären sollten. Wenn wir jetzt von hybrider Kriegsführung sprechen, welche Rolle spielen dort Staaten und welche Rolle spielen vielleicht auch nichtstaatliche Akteure?
Also Staaten sind natürlich die, die eine ganz, ganz große Rolle dabei spielen. Also die hybride Kriegsführung im klassischen Sinne sind eigentlich eher Formen, die immer einen Militärgeheimdienst, einen Nachrichtendienst, vielleicht auch die Regierung selbst in Auftrag gegeben hat, unmittelbar und dann ausgeführt wird. Was wir jetzt aber in den letzten Jahren ganz intensiv beobachten können, dass es für Staaten noch viel besser und viel einfacher ist, wenn man sich auch nichtstaatlichen Gruppierungen bedient. Also wir haben das im Cyberraum seit einigen Jahren beispielsweise, dass der russische Militärgeheimdienst zum Beispiel auf Cybercrime-Gruppen zugeht und dann sagt, passt mal auf, wir haben hier ein Ziel, könnt ihr uns nicht dabei helfen, dieses Ziel anzugreifen? Und dann ist es in der Praxis durchaus so, dass dann eine cyberkriminelle Gruppe einen Cyberangriff im Auftrag, im Sinne des russischen Staates beispielsweise, das kann man auch auf andere Akteure erweitern, ausübt und im Gegenzug bekommt diese cyberkriminelle Gruppe Geld und staatliche Deckung. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise in Deutschland wird eine Einrichtung angegriffen durch diese Gruppe, dann würde ja bei uns ein Ermittlungsverfahren laufen, man versucht die Täter zu ermitteln und dann würde man internationales Rechtshilfe ersuchen. Also man sucht sich von der internationalen Staatengemeinschaft Hilfe, weil man die Täter finden will, wenn sie nicht in Deutschland sind. Und dann würde beispielsweise als Teil dieses Deals von Russland und den Cyberkriminellen dieses Rechtshilfeersuchen blockiert werden. Da würde es einfach nicht unterstützt werden. Das heißt, diese Gruppen bekommen staatliche Deckung. Und das ist eine Praxis, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Das kann man auch auf private Gruppen, also es müssen noch nicht mal cyberkriminelle Gruppen beispielsweise, es können auch private Personen, private Akteure sein, ausgeweitet hat. Und mittlerweile sehen wir sowas Ähnliches auch im analogen, im realen Bereich, nämlich mit den Wegwerfagenten, mit den Low-Level-Agents. Das sind Personen, die vor allen Dingen in den sozialen Medien akquiriert werden für, ja, das sind dann so Ansprachen, die dann kommen. Das sind meist pro-russische Personen, in der Regel aber mit gar keiner russischen Nationalität oder Staatsbürgerschaft, sondern irgendwie Ukrainer, Esten, Letten, Rumänen, die aber pro-russisch eingestellt sind. Und die werden angesprochen und dann wird gefragt, hey, habt ihr nicht Interesse, mal einen Auftrag zu erfüllen? Wollt ihr nicht für kleines Geld mal eine kleine Aufgabe wahrnehmen? Und so werden die dann sukzessive, erstmal geht das los mit kleinem Geld, für ein paar hundert Euro fahre ich irgendwo hin, mache ein Foto oder schaue an einem Eingang, wer kommt rein, wer geht raus und berichte dann. Und wenn ich das gut mache, dann kriege ich einen nächst besseren Auftrag. Und so können die Summen immer höher werden. Das heißt, wenn ich quasi so eine Person habe, die eher eine prorussische Einstellung hat, die vielleicht auch Geld sucht, die sozial nicht ganz verankert ist, dann ist das perfekt für solche Dienste, um diese Person zu gewinnen als nichtstaatliche Akteure, um dann aber Ziele eines Staates zu erfüllen.
Vielen Dank. Ja, sehr, sehr interessant, dass man da auch noch mal einen Eindruck als Hörer und Hörerin bekommt, was es da für Möglichkeiten gibt, die ja besonders vielfältig sind. Du hattest es zum Anfang unseres Gesprächs schon mal ganz kurz erwähnt, nämlich die Methoden. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist ja auch wichtig zu erwähnen, wie du es richtig gesagt hast. Oftmals weiß man nicht so ganz, wer steckt dahinter. Ist das überhaupt eine Form von einer Aggression? Ist es vielleicht was dazwischen, wie ordne ich das genau zu? Also, was gibt es für Methoden, um solche, ich nenne es jetzt mal Angriffe durchzuführen? Und in welche Schublade kann man vielleicht greifen, wenn man sagt, es gibt hier einen Akteur, den möchte ich vielleicht einfach nur mal testen, wie du es auch gesagt hast, und provozieren und schau mal, wie der dann entsprechend reagiert?
Also bei den Staaten ist es so, dass vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal mir Deutschland anschaue, wer so in Deutschland aktiv ist an staatlichen Akteuren, wer hybride Einfluss nimmt, dann sind es vor allen Dingen russische Akteure, dann sind es chinesische Akteure, iranische Akteure, teilweise die Türkei und Vietnam. Das sind so diese Hauptstaaten, die in Deutschland durch Mittel der hybriden Kriegsführung aktiv sind. Und da kann ich jetzt sagen, als beispielsweise, und ich versuche das vielleicht auch mit aktuellen Beispielen zu versehen, wir hatten 2024 einen Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung. Da konnte der deutsche Staat Ende letzten Jahres dann, also wir hatten 2024 im Sommer den Cyberangriff und Ende 2025 haben wir dann erkannt, dass dieser Cyberangriff einer russischen Gruppierung zugeordnet werden kann, die dem russischen militärischen Geheimdienst untersteht. Das ist ein enorm langer Zeitraum für so einen Cyberangriff, der die deutsche Flugsicherung angegriffen hat. Es sind keine Daten verloren gegangen, der Flugverkehr war gesichert, weil wir unsere Systeme mittlerweile besser schützen. Aber das ist eine Form mit dem Ziel, eventuell den Flugverkehr zu stören. Das kann man natürlich nie ausschließen, je nachdem, wie gut die Systeme geschützt sind. Wir hatten zum Beispiel auch im letzten Jahr einen Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister. Der hat dann dazu geführt, dass ein IT, also ein Dienstleister für die digitale Gepäckabfertigung, der hat dann dazu geführt, dass man in Berlin, in Warschau, in Dublin an den Flughäfen in den Analogbetrieb umstellen musste, wenn es an die Gepäckabfertigung ging. Das sind alles so Einwirkungen, die erzeugen was, weil dann entstehen lange Warteschlangen am Flughafen, dann wird die Bevölkerung so ein bisschen unruhig. Okay, was ist da los? Warum funktioniert es nicht? Alles dauert länger. Teilweise müssen Flüge vielleicht auch verschoben werden. Alles verspätet sich oder verschiebt sich nach hinten. Wir haben das mit den Drohnenüberflügen in München am Münchner Flughafen auch letztes Jahr ganz gut gesehen. Da haben einzelne Drohnen den Flugverkehr lahmgelegt für mehrere Stunden. Passagiere mussten übernachten. Das erzeugt alles was. Das sind alles Angriffsvektoren. Also das sind alles diese Wirkungsrichtungen, die da durchgeführt werden, um eben so ein Störgefühl zu erzeugen in uns allen, wenn ich betroffen bin, natürlich, wenn ich nicht davon betroffen bin. Du hast es vorhin angesprochen, der Stromausfall, der hat erstmal nur die Leute in Berlin betroffen, aber wir hatten beispielsweise auch jüngst einen Stromausfall in Reutlingen, wir hatten jüngst einen Stromausfall in Regensburg, da haben Umspannwerke gebrannt, das hat alles dazu geführt, dass der Strom ausfällt. Das wirkt auf uns ein, das waren Sabotageakte beispielsweise. Dann gibt es Desinformation als weiteren Vektor, wenn ich mir das angucke, da hatten wir auch, das wurde auch im Dezember letzten Jahres dann quasi erstmalig Russland zugeordnet, nämlich der Gruppe Storm 1516. Das ist eine Gruppierung, die schon seit 2024 aktiv ist und die immer wieder Kampagnen fährt und die hat beispielsweise in den Bundestagswahlkampf eingegriffen. Die hat Desinformationskampagnen gegen Friedrich Merz, gegen Robert Habeck gefahren. Da wurde Robert Habeck beispielsweise unterstellt, dass er in eine 100 Millionen Euro Korruptionsaffäre verwickelt ist. Es gab ein anderes Video, was auch diese Gruppe erstellt hat, wo Friedrich Merz, also wo ein Arzt sich hingestellt hat, war ein Clip, der meinte, er hat Friedrich Merz untersucht, er hat psychologische Schäden, er ist schon sehr lange in psychiatrischer Behandlung. Und er ist quasi Balla-Balla und parallel dazu gab es noch eine Akte, die gefaked war, wo angeblich eine Krankenakte von Friedrich Merz sein sollte. Also die Methoden, wie ich dann diese Dinge ausführe, sind sehr, sehr vielschichtig. Also ich habe Flughafen, ich habe ein Elektrizitätswerk, ich habe eine Desinformationskampagne, ich habe Drohnen. Also man hat ganz, ganz viele Mittel, um genau dieses Gefühl zu erzeugen, um vielleicht dann auch im Endeffekt eine politische Entscheidung zu beeinflussen.
Sehr interessant. Ja, ich habe in Vorbereitung auf unsere Folge, ich folge dir auf LinkedIn und finde das immer sehr interessant, weil du da ja auch immer ganz konkrete Beispiele gibst, was gerade so passiert. Du hattest ja einige schon erwähnt und mir ist da aufgefallen, dass es zum Beispiel auch einen Angriff in Litauen gab, auf ein Register, wo ich jetzt dachte, oh, klar, man beschäftigt sich so ein bisschen mit hybrider Kriegsführung, kriegt das eine oder andere mit, aber da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, so ein Register wäre jetzt für mich nicht ein primäres Angriffsziel gewesen. Könntest du vielleicht noch mal auf den Fall oder auch einen anderen Fall noch mal eingehen? Du hattest Flugsicherung schon erwähnt, vielleicht nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal verstehen, dass die Palette, die da an Angriffszielen besteht, schon sehr groß ist.
Ja, also ich kann zum einen das in Litauen der Fall, das war ein massiver Datendiebstahl, der stattfand. Da wurden, ich glaube, 600, über 600.000 Datensätze entwendet. Wir haben einen ähnlichen Fall tatsächlich auch gehabt in Deutschland. Vor kurzem gab es einen Angriff auf einen Abrechnungsdienstleister für Krankenhäuser. Auch da sind ganz, ganz viele Daten von Patientinnen und Patienten entwendet worden. Also wertvolle, sensible Krankheitsdaten, die wir eigentlich schützen wollen. Ähnlich ist es mit Registerdaten. Das sind sehr sensible Daten, wo ich herausfinden kann, wo sind denn Ortschaften, wo sind denn Verläufe, wo kann ich denn irgendwie nochmal was Besonderes herausfinden über eine Person oder über eine Einrichtung, die man vielleicht nicht unmittelbar googeln kann beispielsweise. Also das ist enorm und wir hatten auch, das war auch 2024 ein Cyberangriff durch einen chinesischen Akteur auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Das ist ein Bundesamt in Deutschland, was sehr, sehr sensible Daten kritischer Infrastrukturen beispielsweise in Deutschland hat. Und auch das geht genau in diese Richtung, wie dieser Angriff auf die Registerdaten in Litauen, wie der Angriff beispielsweise auf die Gesundheitsdaten, aber auch dieser Angriff auf diese Bundesbehörde, weil dadurch habe ich Informationen, dadurch habe ich Pläne, dadurch habe ich Einblicke vielleicht auch in Sicherheitskonzepte, in dem Fall von kritischen Infrastrukturbetrieben. Aber solche Registerdaten, persönliche Daten, sensible Daten sind ganz, ganz entscheidend, um entweder weitere Aktionen vorzubereiten. Mit diesen Informationen kann ich ja immer Dinge tun. Also muss so ein bisschen auch schauen. Jede Spionage kann die Vorbereitung für eine Sabotage sein. Ich sammle erstmal Informationen und bereite damit einen Sabotageakt vor. Es kann aber auch sein, dass ich Spionage oder auch den Abfluss von Daten nutze, um Erpressungen vorzunehmen, um Staaten zu erpressen, um Einzelpersonen zu erpressen, um Politiker zu erpressen. Das ist ein ganz, ganz beliebtes Mittel. Noch ein allerletztes Beispiel, Cyberangriff auf die SPD-Parteizentrale. Da wurden ganz viele sensible Daten der SPD-Kommunikationsverläufe entwendet. Ähnliches ist der CDU ein Jahr später passiert, wurden auch Kommunikationsverläufe auch von Friedrich Merz beispielsweise entwendet. Und die große Gefahr und Sorge, die man immer hatte, oh, wenn die jetzt diese Daten, die sie da abgegriffen haben, diese Informationen zu einem entscheidenden Zeitpunkt entweder veröffentlichen oder auch politische Akteure damit unter Druck setzen, so nach dem Motto, guck mal, was du da geschrieben hast, wenn wir das veröffentlichen, dann ist deine Karriere aber beendet, dann hat es natürlich enorme Auswirkungen.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch was, das ist so ein bisschen mein Eindruck jetzt auch, wogegen man sich einfach sehr schwer schützen kann, ne? Also man kann sich dagegen schützen, aber man erwartet es jetzt vielleicht erstmal nicht in seinem täglichen Handeln, in seinem Umgang, dass sowas passieren kann, zumindestens bevor es diese Fälle gab. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, vielleicht ein bisschen einzuordnen bei all dem, was du jetzt auch schon gesagt hast, entsteht für mich auch so ein bisschen der Eindruck, das ist ein dauerhaftes Problem, was wir haben. Also das wird jetzt nicht von heute auf morgen weggehen und wir müssen uns langfristig damit auseinandersetzen und vor allem darauf einstellen. Du hattest ja zum Anfang schon mal erwähnt, dass da eine bessere Vorbereitung herrscht, als das vielleicht noch mal vor ein paar Jahren der Fall war. Wo stehen wir denn jetzt als Europa, ist vielleicht sehr groß gedacht, aber auch hier in Deutschland bei dem Thema? Glaubst du, da hat sich massiv was in den letzten Jahren geändert? Und glaubst du, dass wir diese neuen Formen erkannt haben und auch wissen, wie wir uns wirksam dagegen verteidigen können?
Du hast eigentlich in deiner Frage, die mit den letzten Teilen deiner Frage, hast du schon ganz viel aufgegriffen, wo ich das größte Problem momentan noch sehe. Also es ist nicht so, dass diese Formen was Neues für uns sind. Wir fangen aber erst gerade an, sie zu erfassen. Und zwar fangen wir an, Lagebilder aufzubauen. Wir haben natürlich schon ganz lange ein Cyberlagebild. Wir fangen auch an, im Informationsraum sehen wir, welche Desinformationskampagnen kommen. Aber was die Sabotagefälle angeht, was zum Beispiel auch Spionagefälle angeht, haben wir kein Lagebild in Deutschland. Also Sabotage haben wir letztes Jahr angefangen. Das war das erste Mal, 321 Verdachtsfälle. Aber es gibt kein umfassendes Lagebild mit allen Sicherheitsbehörden, wo man mal verschiedene Bereiche mit reinwirft, wo man sagt, wir haben Cyber, Informationsraum, Spionage, Sabotage und auch Versorgungssicherheit, also Ausfälle von Infrastrukturen beispielsweise, zusammengepackt, um Zusammenhänge zu erkennen. Bisher erkennen wir keine Zusammenhänge. Wenn wir beispielsweise eine Informationskampagne haben, dann betrachten wir die Informationskampagne. Wenn wir einen Cyberangriff haben, schauen wir uns einen Cyberangriff an. Die Problematik ist aber die, dass diese Methoden und Mittel, über die wir jetzt gesprochen haben, auch gerne kombiniert werden. Das heißt, ein Cyberangriff wird oftmals mit einer Desinformationskampagne begleitet. Wir haben, oder auch ein Sabotageakt. Wir haben beispielsweise in Berlin nach dem Stromausfall hatten wir eine Informationskampagne mit manipulierten Informationen, die gesagt hat, In Berlin fehlen Netzersatzanlagen, also Notstromaggregate. Die Notstromaggregate, die in Berlin fehlen, sind alle in der Ukraine. Damit würde natürlich versucht, die Bevölkerung anzustacheln, weil das Bild erzeugt werden sollte, okay, wir sitzen hier in Deutschland im Dunkeln, weil unsere Regierung es nicht schafft, sich für uns oder um uns zu kümmern. Und dafür haben alle in der Ukraine diese Netzersatzanlagen. Das war Bullshit, das war erfunden, das gab es nicht, aber es wurde aus einem Sabotageakt noch gleichzeitig eine Informationskampagne gefahren. Das ist noch ein anderes Beispiel. Wir hatten es auch in der Ukraine. 8 Tage vor der Vollinvasion gab es einen Cyberangriff auf die Staatsbanken in der Ukraine, auf 3. Und das führte dazu, dass die Geldautomaten gestört waren. Also ich konnte kein Geld abheben. Es stand dann einfach eine Fehlermeldung, kam eine Störung. Und parallel dazu haben Ukrainerinnen und Ukrainer SMS-Nachrichten bekommen, die gesagt haben, euer Geld ist nicht mehr sicher. Das zeigt uns, dass diese Kombination vor allen Dingen ganz entscheidend ist. Also auch das kombinierte Erfassen. Das haben wir noch nicht. Wir fangen jetzt gerade erst an, uns darauf vorzubereiten. Wir haben beispielsweise, wurde jüngst das gemeinsame Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen in Berlin aufgestellt beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Und da möchte man jetzt so zusammenarbeiten und zusammen so ein Lagebild erstellen. Was uns aber auch noch fehlt, ist die Analyse. Also wir müssen noch viel stärker begreifen, dass diese Formen der hybriden Kriegsführung, das sind keine Einzelereignisse. Also es geht nicht um diesen einen Cyberangriff auf beispielsweise die Flugsicherung. Es geht auch nicht um diese eine Desinformationskampagne, sondern es geht um dieses große Ganze. Und das müssen wir zusammen erfassen und uns dann überlegen, wie können wir uns davor besser schützen. Also zusammen, also und auch die Akteure noch besser verstehen. Welche Taktiken und Methoden wenden russische und chinesische cyberkriminelle Gruppen an, um uns zu stören? Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir über die Maßnahmen diskutieren.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, möchte ich dich noch zwei Dinge fragen. Zunächst, du hattest ja jetzt schon mal erwähnt, was aus deiner Sicht kritisch ist, wo es doch besser werden muss, vielleicht insbesondere, wenn es um das Erkennen von Zusammenhängen angeht. Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, von staatlicher Seite, was findest du, läuft schon gut? Also wo haben wir uns massiv vielleicht sogar verbessert, wo wir heute auch schon eine Verbesserung spüren? Und du hattest ja zu Beginn auch erwähnt, dass auch ein großer Teil deiner Arbeit in der Arbeit mit Unternehmen besteht. Wenn wir das jetzt nochmal auf Unternehmen runterbrechen, wo glaubst du sind da die größten Gefahren? Und auch hier vielleicht nochmal, was läuft bei Unternehmen schon gut, wo werden Gefahren erkannt und wo wird vielleicht auch schon gut gegengesteuert?
Von staatlicher Seite habe ich das Gefühl, dass wir noch zu wenig über hybride Bedrohungen aufklären, informieren und kommunizieren. Also auch, wie wir die Fälle erfassen. Da natürlich versuche ich zum Beispiel ein paar Fälle zu monitoren, aber ein Gros der Bevölkerung bekommt das gar nicht mit. Das ist das erste Thema. Eigentlich müssten wir uns stärker auch mit der Gesellschaft zusammen darüber unterhalten, wie bereiten wir uns vor und wie gehe ich auch als Einzelner um, wenn beispielsweise mal eine kritische Infrastruktur gestört ist, wenn der Strom nicht mehr da ist, wie bin ich darauf innerlich vorbereitet und lagere das nicht auf die Kritisbetreiber oder auf den Staat alleine aus. Also da müssten wir eigentlich zwischen Staat, Betreibern und Gesellschaft noch stärker zusammenarbeiten. Was gut läuft oder was schon angestoßen wird, auch von staatlicher Seite, ist, dass man erkannt hat, nicht zuletzt durch Regulierungen, die kamen von EU-Ebene, da gibt es die NIS2-Regulierung für Cybersicherheit, da gibt es die CER-Richtlinie für das Kritis-Dach-Gesetz. Das sind zwei Gesetze, die zum Beispiel den digitalen Schutz von Unternehmen und den physischen Schutz von Unternehmen erhöhen sollen. Das ist gut, um quasi Standards zu setzen innerhalb der Wirtschaft, um zu sagen, passt mal auf, ihr müsst die und die diesen Standard erfüllen, übrigens auch die Behörden, die Bundesbehörden. Und dann haben wir ein gewisses Sicherheitsniveau und können dann überlegen, wie wir uns noch besser aufstellen. Das ist ein Aspekt, der beispielsweise schon ganz positiv verläuft. Aber das reicht natürlich nicht, weil wir alle miteinander so vernetzt sind, dass wir immer nur so gut geschützt sind, also wie das schwächste Glied in der Kette. Und wenn irgendeiner von diesen Unternehmen gut geschützt ist, ein kleineres Unternehmen, was nicht reguliert ist, nicht so gut geschützt ist, dann kann das Unternehmen das Einfallstor sein. Das entdecke ich momentan immer noch sehr, sehr häufig und ich sehe auch immer noch, dass Unternehmen sehr, sehr verunsichert sind. Also die investieren sehr viel in Cybersicherheit und versuchen dann zu sagen, ja gut, jetzt haben wir in die Cybersicherheit investiert, jetzt sind wir auch sicher gegen hybride Angriffe. Aber es ist eben, wir haben ja schon viele verschiedene Formen diskutiert. Es gibt so viele verschiedene Formen der hybriden Einflussnahme, dass ich Sabotage, Spionage und auch Desinformationskampagnen ebenfalls mit berücksichtigen sollte und mich eben nicht nur auf Cyber zu fokussieren. Da liegt noch ein riesen Knackpunkt drin. Also IT-Sicherheit wird immer besser, Der Rest wird noch sehr stark vernachlässigt. Und was ich noch feststelle, ist, dass wir noch viel zu wenig auch mit Betroffenen reden. Also auch selbst bei betroffenen Unternehmen, letztlich häufig Unternehmen, aber auch Behörden, die betroffen sind, möchte man nicht so gerne darüber sprechen, weil das immer noch ein Zeichen von Schwäche ist. Oh Gott, guck mal, wir haben es nicht geschafft, uns sicher aufzustellen. Was sollen denn unsere Kunden, unsere Partner, was soll die Bevölkerung denken? Ne, dass dieser Reputationsgedanke ist immer noch da. Da müssen wir einfach viel lockerer mit umgehen und sagen, ein Ausfall, eine Störung, es kann alles passieren. Wir sind alle da im Fadenkreuz letztlich und können alle davon betroffen sein. Mund abputzen, sicherer machen und dann geht's weiter. Also da ist noch so ein bisschen auch vom Gedanklichen her fehlt mir noch einiges. Und noch ein allerletzter Punkt, das hast du, glaube ich, auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass hybride Kriegsführung wirklich immer noch so ein bisschen weg von der Gesellschaft ist. Und dann, wenn aber die Folgen uns treffen, dann sind wir so ein bisschen überrascht und erstaunt. Und wenn es darum geht, dass wir da alle sicherer und uns besser vorbereiten wollen, dann müssen wir zum Beispiel viel intensiver auch über Desinformationskampagnen sprechen, wie wir uns da vorbereiten. Dann müssen auch gewisse quasi Kommunikationswege geschaffen werden von staatlicher Seite, die dann sagen, passt mal auf, wir haben hier eine Desinformationskampagne entdeckt. Wir befürchten in den nächsten Wochen noch weitere Kampagnen. Bitte seid vorsichtig. Jeder kann sich weiterhin frei seine Meinung bilden, aber es geht nur darum, so ein bisschen Hinweise zu geben, weil die Lage so komplex und es so verworren auch sein kann, dass, glaube ich, die zurückhaltende Kommunikation, die wir jetzt sehen, nicht ausreicht, um wirklich so ein Sicherheitsgefühl auch zu erzeugen.
Ja, vielleicht auch nochmal daran anschließend. Also Schritt 1, was kann ich als Bürger tun? Diese Podcast-Folge hören, dann hat man schon mal was gemacht. Dann Punkt 2, glaubst du, als Bürger fängt vielleicht so eine Vorbereitung oder zumindest die Auseinandersetzung damit auch mal an, dass ich mal schaue, wie konsumiere ich kritisch Medien, Medienkompetenz? Du hattest gerade dieses Beispiel aus der Ukraine geschildert. Ist es vielleicht mal sinnvoller, sich als Bürger damit auseinanderzusetzen, wenn jetzt bei meiner Bank nicht mehr die Möglichkeit besteht, Geld abzuholen? Was mache ich dann eigentlich? Oder wenn ich so eine SMS oder Nachricht, wie auch immer, bekomme und mein Geld nicht abholbar ist, entspricht das vielleicht der Wahrheit oder was steckt wirklich dahinter? Wären wir dann vielleicht schon mal einen Schritt weiter? Und allerletzte Frage, ist es vielleicht auch so, wenn wir auf die nächsten 5 Jahre blicken, was können wir da tun oder welcher Trend, wenn du dich auch vielleicht mit Kollegen austauschst auf Konferenzen und so weiter und so fort, was bereitet dir da vielleicht besonders Sorge in der Zukunft, was jetzt neu aufkommt und wie können wir uns vielleicht dagegen auch effektiv schützen?
Also ich glaube, jeder Einzelne von uns kann sich erstmal mal so ganz kurz vielleicht auch die Augen schließen und sich so überlegen, okay, wie würde ich agieren, wenn ich davon betroffen bin? Beispielsweise, es kommt eine Information und ich weiß nicht genau, soll ich ja glauben oder nicht. Es ist mir auch schon passiert, du kriegst irgendwas geschickt und es kommt dir irgendeine Emotion. Ich werde irgendwie, es ist super lustig, es ist super traurig, ich bin empört und wütend. Dann ist das oft ein Trigger dafür, dass da irgendwas faul sein kann. Es muss nicht so sein. Aber wenn ich merke, ich bin sehr emotionalisiert, dass ich dann nochmal überlege, kann das sein? Ist das wirklich so? Und vielleicht auch nochmal gucke, finde ich nochmal eine zweite, eine dritte Quelle, bevor ich anfange, das zu teilen, bevor ich anfange, quasi diese Verbreitung zu unterstützen, weil wir sind alle Teil dieser ganzen Kette. Und wenn ich Dinge verbreite, dann bin ich Teil dieser Kette und trage dazu bei, dass andere noch mit reingezogen werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn wir zum Beispiel bei Cyberangriffen sprechen, es ist jetzt auch nicht so, dass hinter jedem Cyberangriff ein staatlicher Akteur steckt. Nein, aber wir können es nicht immer ausschließen. Und alle, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen alle die ganzen Phishing-Mails, die da kommen. Da sind wir mittlerweile auch schon ein bisschen drauf getrimmt, wenn da eine Lidl und eine PayPal und eine Sparkassen-Mail kommt. Da gucken wir lieber dreimal und wissen schon ungefähr, wie so eine Bank mit uns kommuniziert und wie sie auch nicht kommuniziert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber diese Geschichten, wie wir unsere digitalen Geräte schützen, wie ich mit Passwörtern umgehe, ist leider immer noch sehr, sehr dilettantisch. Auch im Beruf, auch auf Rechnern des Unternehmens. Das ist wirklich immer noch in der Breite gesehen ein sehr, sehr niedriges Schutzniveau, das wir da haben. Also auch da kann ich zum Beispiel selbst ansetzen als Einzelperson. Ich würde jetzt auch sagen, dass nicht jeder Fall Spionage und Sabotage ist schon ein bisschen schwieriger, aber wenn man ein bisschen vielleicht auch wachsamer ist in der Umgebung und guckt, was noch so vor sich geht, dann also ist es teilweise noch, es ist zum Beispiel bei Unternehmen vorgekommen, dass sie gemerkt haben, oh, seit einigen Wochen steht hier ein ungewöhnliches Auto und immer wieder zu diesen Zeiten mit Personen drin. Das heißt nicht, dass das jetzt überall so sein soll, aber dass man so ein bisschen sich stärker auch mit diesen Möglichkeiten konfrontiert und sagt, hey, Deutschland ist ein sehr, sehr attraktives Ziel für genau diese hybride Kriegsführung, weil wir in Europa so wichtiges Land sind, in der NATO sehr, sehr wichtig sind. Wir sind wirtschaftlich stark und wir sind der größte Unterstützer in Europa für die Ukraine. Und jemand möchte genau an diesen Situationen was ändern. Der möchte daran rütteln und das im Hinterkopf behalten. Da merkt man dann schon, dass man ein bisschen was machen kann. Und die Selbstvorsorge zu Hause, wenn mal der Strom ausfällt, ist nochmal die letzte Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe meinen Beitrag geleistet, wenn ich beim BBK die Broschüre mir angucke und schaue, was ich denn so an Essen und Trinken zu Hause haben soll, dann haut mich nämlich so ein kleiner Stromausfall nicht um. Persönlicher, weil ich mir über öffentliche Profile noch ein paar Informationen ziehen kann. Das sind große Themen und wir haben das jetzt auch letztens mit diesem Mythos quasi mit den Veröffentlichungen von Mythos, dem neuen Modell, gesehen, dass dort auch Schwachstellen in Systemen entdeckt werden, die seit Jahren keine Pentester, keine IT-Spezialisten gesehen haben, die dann ganz schnell gefunden werden und super schnell ausgenutzt werden können. Also da ist die Gefahr riesengroß, dass so Angriffe schneller werden, dass sie größer werden und dass wir uns dadurch noch viel, viel schlechter wehren und verteidigen können.
Super, vielen Dank. Das sind schon mal erste praktische Tipps, die sich auch, denke ich, relativ leicht umsetzen lassen kann. Bevor ich jetzt unsere Folge offiziell beende, hier auch nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer zum Thema IT-Sicherheit. Bitte kleben Sie nicht mit einem Post-it Ihr Passwort an den Bildschirm. Das ist nicht gut und kann zu großen Problemen führen. Zum Schluss, wie immer, bleibt mir noch diese Folge zu beenden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über das Thema zu sprechen. Ich habe persönlich sehr viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch, vor allem auch, wie vielschichtig das Thema ist, dass es uns länger beschäftigen wird, aber dass auch sich schon viel Positives entwickelt hat. Trotzdem dürfen wir nicht aufhören und müssen da, glaube ich, immer weiter wachsam bleiben und auf verschiedenen Ebenen dran arbeiten. Wie immer ein Verweis auf unsere nächste Folge. Dort werde ich mit Vanessa Voß von der Bundeswehr-Universität in München sprechen über die Nutzung von KI in der modernen Kriegsführung. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, was wir natürlich hoffen, dann folgen Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Kanälen und auch hier nochmal der Aufruf. Wir freuen uns über eine stetig steigende Followerzahl, was uns auch immer hilft. Bitte kommentieren Sie auch, wie hat Ihnen die Folge gefallen, welche Themen möchten Sie vielleicht auch nochmal in der Zukunft hören. Lieber Ferdinand, ich hoffe, dir hat auch die erste Folge über über hybride Kriegsführung gefallen. Und du hast jetzt die letzten Worte dieser Folge.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Florian, für die Einladung. Und vermutlich wird uns das Thema noch ein bisschen länger beschäftigen, aber es besteht auch kein Grund zur Panik und Sorge.
Vielen Dank. Damit verabschieden wir uns heute und mein Standardsatz zum Schluss: Mit Sicherheit Europa. Auf Wiederhören.